Hallo, liebe Gruselfreunde da draußen. Wir haben einen neuen Podcast für euch. Und der Podcast ist im Zeichen des Oktobers natürlich horrormäßig unterwegs. Schocktober ist vorbei. Johannes und ich haben wieder zusammen neue Filme gesehen und wir haben wirklich alles dabei. Einen ganz bunten Blumenstrauß. Unter anderem einen schönen Familienhorrorfilm. Wir haben Torture Porn mit literweise Blut und außerdem noch haben wir einen sehr experimentellen Horrorfilm, der eine Art Höllenvision zeigt im Stop-Motion-Stil. Das alles und noch zusätzlich Sachen, die wir gesehen haben, jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 232 unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes.
Hallo.
So, und wir machen, wie letzte Woche angekündigt, gruselig weiter. Wir haben Halloween hinter uns, wir haben uns Halloween zusammengesetzt und Filme geguckt. Auch wenn der Film, den wir im Kino gesehen haben, jetzt nicht unbedingt was mit Halloween zu tun hat. Und was vor allem noch wichtig ist, was ich letzte Woche ganz vergessen habe, weißt du, warum Smile so gut ist?
Nee. Also ja, Smile doch 2. Eigentlich wohl. Also,
weil wir umgedrehte Aufnahmen einer Großstadt haben.
Ach so, stimmt.
Das habe ich letztes Mal gar nicht erwähnt, aber das hatte ich extra auf meinen Zettel aufgeschrieben, ist dann aber hinten rübergefallen. Und ja, wir wissen ja, wir haben ja häufig schon die Theorie vertreten, dass umgedrehte Aufnahmen von Großstädten ziemlich cool sind. Jetzt mal zwei drin, hat er abgehakt.
Genau. Aber die coolsten sind immer noch beim neuen Candyman. Die waren so.
Mir kam es doch vor, als wenn Smile 2 so ein bisschen vom Candyman so. Irgendwie, ich habe so Candyman-Vibes bekommen, zumindest. Also von dem neuen. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe so ein paar Vibes von dem Film bekommen.
Ja, vielleicht liegt es an den Großstädten und den Wohnungen da drin. Ich, keine Ahnung, vielleicht ist es. Weil, ich meine, der neue Candyman hatte ja auch diese, den müsste ich unbedingt nochmal gucken. Das ist schon wieder ein bisschen her. Ich weiß, dass ich bei dem neuen Candyman den alles geil fand, nur der Climax, der war so ein bisschen, weiß ich nicht, der mir gefallen hat. Ja, ein bisschen seltsam.
Ja. Aber, jetzt ist die Frage, wie wollen wir vorgehen? Wollen wir es thematisch einordnen, dass wir erst über die Horrorfilme oder erst über die Nicht-Horror und dann über die Horrorsachen sprechen? Oder wollen wir kinotechnisch?
Lass ruhig erst über die Horrorfilme quatschen. Und wollen wir immer härter werden?
Ja, lass uns einfach immer härter werden, obwohl ich bin mir bei den beiden letzten Filmen gar nicht sicher, welcher härter ist für mich. Also vom Gewaltgrad ja, aber von der Horrorartigkeit.
Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, wenigstens ab 16.
Okay.
Der andere Film halt.
Ja.
Härter.
Ja, zumindest ja, expliziter. Gut.
Na gut. Fang mit dem, der. Ja, ich weiß nicht, ob man den überhaupt ansatzweise Horrorfilm nennen kann. Wir haben ja eher was Softes genommen. Einen Horror-Antagonisten dabei hatten. Nicht so gerne Horrorfilme schaut und. Wenn ich eins gelernt habe beim Horrorfilm, niemals Leute dazu zwingen, Horrorfilme zu schauen.
Nö.
Das funktioniert nicht.
Blödsinn. Wir haben die Werwölfe vom Düsterwald geguckt. Das ist ein neuer Film auf Netflix, eine französische Produktion. Und ist in einer Art Familienabenteuerkomödie.
Ja.
Ja. Und im Grunde die Werwölfe vom Düsterwald, wer jetzt gar nicht im Bereich Brettspiele oder Social Deduction nennt sich das ja auch, Spielen unterwegs ist. Also es ist im Grunde ein Brettspiel, wo jeder eine Rolle zugeordnet bekommt. Und unter diesen Leuten sind halt die Werwölfe, die versuchen die anderen Leute zu fressen und die Leute versuchen halt so rauszufinden, wer sind die Werwölfe, um diese dann sozusagen rauszuvoten oder zu töten, im spielerischen Sinne. Und der Film sagt sich jetzt, wir nehmen genau dieses Spiel und wir machen auch keinen Hehl darum. Es geht auch in diesem Film explizit um dieses Spiel Und dann haben wir so eine französische Jumanji oder hier, wie hieß nochmal der Film? Wir haben vor kurzem nochmal drüber gesprochen mit dem komischen Rakete im Weltall.
Ich glaube,
irgendwas mit Z. Genau, und also Protagonisten werden in ein Brettspiel reingesogen und müssen dann halt in der Welt innerhalb der Regeln des Brettspiels agieren. So. Genau. Und der bekannteste Schauspieler ist wahrscheinlich
Satura. Pardon, Satura hieß der Film. Jean Reno meinst du, aber Satura.
Genau.
Satura ist der Film, den du meintest.
Genau. Wo ist im Grunde, ja.
Ja, ist eine Jumanji-Umsetzung. Ist
Jumanji bloß im Weltraum.
Genau. Mit einem anderen Spiel.
Genau, und jetzt haben wir hier unsere Protagonisten. Das ist eine Familie, die ist so eine Patchwork-Familie. Und Jean Reno ist gleichzeitig der Vater von dem Familienvater. Und der leidet schon so leicht unter Demenz und die machen Urlaub bei ihm zu Hause. Und dann spielen die halt Werwolf und der hat diese schöne alte Holzschatulle, wo die einzelnen kleinen Kärtchen sind, welche Rolle jeder bekommt und setzt das zusammen und auf einmal, wumm, finden sie sich in einem mittelalterlichen Fantasy-esken Welt wieder. Und ja, da sind halt die Werwölfe unterwegs und um aus dieser Welt rauszukommen, müssen sie halt das Spiel spielen. Und jeder hat halt so unterschiedliche Fähigkeiten. Genau. Und ja, ich hatte, also
die Fähigkeiten wie im Spiel, ne? Im Spiel gibt es ja auch diese
besonderen
Dorfbewohner. Genau.
Genau.
Und die wurden ja halt halbwegs umgesetzt.
Und ja, ich sag mal so, der Film hat jetzt nicht die besten Bewertungen, ist so richtig mittelmäßig bewertet. Und sind wir mal ehrlich, an sich ist das, also wenn man jetzt aus einer cineastischen Linse da drauf gucken würde, ist der Film auch nicht wirklich gut. Punkt. Aber ich hatte trotzdem Spaß. Also ich glaube, für das, was der Film auch einfach sein möchte, für was er für ein Publikum ansprechen möchte, kann er, also irgendwie so eine Familie, die sonntags mit den Kindern auf der Couch sitzt und bei Netflix halt einen Film gucken will, ich glaube, für die ist das ein ziemlich guter Film. Und gerade, dass die Franzosen mutig hingehen und sagen, okay, wir nehmen uns Fantasy und machen dann auch noch so ein bisschen CGI da rein und so eine richtige Kulisse, so eine Mittelalterstadt. Finde ich einfach cool und deswegen hat mir der Kulisse, Film gefallen.
Die Kulisse ist der Hammer. Also, die weiß nicht, ob die haben die wahrscheinlich nicht aufgebaut, oder? Die gab es doch sicherlich
irgendwie. Ich glaube, die haben sich irgendeine alte Burg genommen, dann halt ein bisschen Kulisse da noch reingebaut und ja, dann gib ihm.
Das war eine ordentliche Kulisse. Die hat sich gut sehen lassen können.
Oder nee, das ist tatsächlich eine das ist eine komplette Filmstadt. Ich sehe es gerade auf dem Wikipedia-Artikel.
Ja, Hammer.
Studio Barrandov. Ich spreche es eh falsch aus. Ist aber im Grunde eine nachgebaute Mittelalterstadt.
Ja. Ja, Hammer. Cool. Ja, die Kulisse, das war gut, das sah gut aus. Ja, gut, also sagen wir mal so, das ist halt ein Werwolfsfilm, ne? Und wie wirklich jeder Werwolfsfilm scheitert der krass an den Werwolf. Also die schauen immer scheiße aus. Es gibt so wenig Filme, wo die Werwölfe wirklich mal gut ausschauen. Ja. In so vielen Filmen sind die Werwölfe immer irgendwie seltsam, irgendwie doof. Aber ja, also wie gesagt, die Stimmung ist halt richtig seicht und das hat eigentlich gut getan an.
Ja, genau. Da gibt es auch einige Gags, die sind so hohl, dass sie schon wieder witzig sind. Ja, die kommen so aus dem Nichts einfach, dass mich die echt zum Schmunzeln und teilweise zum Lachen gebracht haben. Ja, natürlich für alle Leute, die hier Vogue-Thema, ne, das kommt natürlich auch wieder drin vor. Aber ich finde, das hat einfach gut in diese ganze Familienkomödie gepasst. So die einzelnen Charaktere, die alle so ein bisschen unterschiedlich sind. Ja, war ein stimmiges Gesamtbild. War ein guter Familienfilm. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Pulp Fiction erwartest, kriegst du halt nicht. Ja, no shit, Sherlock. Aber so als Familienfilm fand ich den ganz nett. So, da kann man jetzt, glaube ich, nicht viel verkehrt mitmachen.
Ja, außerdem eigentlich Werewolves Within gab es ja auch. Der war von, nicht von Netflix. Da war vor dieses Ubisoft-Spiel inspiriert. Ich mag diese Art von Film. Ich meine, unseren Werbevergüßer, weil der spielt jetzt nicht so mit diesem Herausfinden, wer hier der Werwolf ist. Eher so daneben. So ein Nebenplot, nicht so ganz wichtig. Aber solche Art von Filme finde ich eigentlich immer ganz cool. Diese Among Us-Filme.
Ja. Nee. Ja. Also an alle, die gerne mal so einen seichten Familienfilm gucken möchten, wo sich tatsächlich auch mal ein Land getraut hat, mal ein bisschen mutiger, ne, Fantasy-Mittelalter zu nehmen, können gerne mal in die Werwölfe vom Düsterwald reingucken. Kleine Empfehlung mal. Netflix, herzlichen Glückwunsch, oder Frankreich, herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht, finde ich. Auch wenn die anderen Leute sagen, vorhersehbare Geschichte. Ja, krass, hätte ich.
No shit, Sherlock, ja.
No shit, Sherlock, ja. Gut kombiniert. Ja. Gut.
Ja. Okay. Jetzt eine Nummer härter.
Ja.
Mit die schon ein paar Nummern härter, also das ist. Das sind diese komischen Art von Filmen, die wirklich nur schmerzhaft sind.
Aber, was ist mit dem Anime?
Willst du nicht Nachschneiden machen?
Okay.
Ich würde jetzt erst den Top-Motion-Film nehmen. Ja, genau.
Ja, der kam, also Johannes und ich saßen Halloween, saßen wir beide auf der Couch und haben uns gedacht, was gucken wir denn? Und ich bin natürlich wieder bei Amazon drüber, da gab es das Halloween-Angebot und da waren verschiedene Horrorfilme im Angebot. Und dann ist mir ein Film besonders ins Auge gestochen, das ist nämlich Mad God, ein Stop-Motion-Horror-Sci-Fi-Steampunk-eskes Etwas.
Aber da auch so eine Fingerübung so ein bisschen dabei, ne?
Ja, irgendwie so ein Herzensprojekt von, wie spricht man ihn aus? Phil
Tippett oder
Tippett,
oder
so, ne? Okay.
Mein Phil Tippett,
Oscar ausgezeichnet für Star Wars.
Ja, genau. Man kennt seine Wesen aus Star Wars vor allem.
Ja, ich meine, der hat eine Menge gemacht. Der hat auch Starship Troopers und er hat Star Wars und der hat den Drachentöter gemacht. Also der hat sehr viel mit halt diesen Kreaturen gearbeitet und jetzt hat er wirklich über Jahrzehnte hinweg an einem Film gearbeitet namens Mad Gods und hat daraus so ein Stop-Motion auch mit echten Schauspielern, also einen ganz komischen Hybriden gezaubert in einer ganz abstrusen postapokalyptischen Welt, die sehr dunkel, sehr kalt, sehr nass, schimmlig. Alles ist irgendwie leicht widerlich.
Leicht, teilweise auch extrem widerlich.
Extrem widerlich. Alles hat irgendwie auch keinen rationalen Sinn in dieser Welt. Also eigentlich funktioniert diese, also es gibt irgendwie so einen perfiden Rationalismus, aber alles ist irgendwie fremd und andersartig.
Oh, wie heißen diese Maschinen, die so gar keinen Zweck haben, aber so ganz, ganz cool anzusehen sind?
Ja, ich weiß, was du meinst. Da gibt es einen Begriff für.
Ja, so hat sich da für mich eine ganze Zeit lang angefühlt.
Ja,
also und dann denkst du so, jetzt kommst du in so einen Kreislauf rein, nur um den zu brechen. So, nee, gar nichts. Hier ist nichts Kreislauf. Hier ist nur Schmerz, Gewalt, Ekel und diese ganzen Gefühle werden hier getriggert. Und das gezeigt mit, ja, eigentlich nur Stop-Motion. Ne? Es gibt halt so ein paar Szenen, wo halt echte Darsteller mal kurz vorkommen. Aber selbst die sind irgendwie unangenehm zuzuschauen.
Ja, und gleichzeitig, also die Geschichte nimmt immer neue Wendungen, es kommen komische neue Gestalten und Wesen dazu. Es wird halt nicht gesprochen, es gibt sehr rudimentäre Arten der Kommunikation. Und
das Ganze. Gar nicht gesprochen.
Nee, es gibt ab und zu mal ein bisschen Babygeweine. Deswegen sage ich, es wird halt mehr mit Gestik und Mimik kommuniziert in dem ganzen Film. Und es gibt religiöse Anlehnungen und Anspielungen. Und in dem Ganzen kann man wahrscheinlich sich so richtig reinfuchsen und Sachen sehen und Andeutungen machen an die verschiedensten geschichtlichen Ereignisse, an verschiedene religiöse Arten. Da kann man super viel reindeuten, wenn man da ganz viel Spaß dran hat. Aber mich hat vor allem halt dieses Handwerk des Ekels. Also die haben da wirklich eine Welt erschaffen und zum Leben erweckt, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, so könnte wirklich die Hölle aussehen. Wenn man so klassische Höllen sieht, dann ist da ein bisschen Lava, da laufen da ein paar Teufelchen rum und Leute werden gequält. Aber allein dieses Quälen, ja, jemand schlägt mich jeden Tag mit der Peitsche, würde immer mir noch angenehmer vorkommen, als in dieser Welt nur leben zu müssen. Mit einem selbstbestimmten Geist. In dieser Welt, durch diese Welt schreiten zu müssen. Und das kam seit Ewigkeiten oder seit langem mal wieder an einer für mich fast Höllenvorstellung heran, wo ich wirklich so dachte, ja, das wäre für mich persönlich die absolute Hölle.
Jo, also falls mal irgendjemand fragen möchte, in welcher fiktiven Welt ihr leben möchtet, ist das wahrscheinlich auf dem letzten.
Ja, es gibt ja immer diese TikToks, ihr müsstet eine Stunde in der Welt leben, in dem letzten Film, den ihr gesehen habt. Ich wäre halt instant tot. Also, wenn dieser Film einfach der letzte wäre, ich wäre einfach tot. So, keine Ahnung, über Militärdiktaturen, über irgendwelche ekelhaften Wesen. Wie gesagt, alles ist glitschig. Alles, was du anfasst, ist irgendwie kontaminiert gefühlt.
Ja, mit ganz Fäkalien teilweise.
Es ist ein durch und durch widerlicher Film, aber dadurch ist er halt so unfassbar einzigartig. Also ich habe auch noch nie so eine Art von Film gesehen. Generell auch die Stop-Motion, das geht ja noch mal über andere erwachsene Stop-Motion-Filme hinaus. So eine Art von Film habe ich noch nie gesehen in meinem Leben.
Ich glaube aber auch, diese Stop-Motion in dem Fall macht halt noch mal widerwärtiger. Weißt du, das ja. So mit den CGI-Blut ist ja auch nicht ansatzweise so ekelhaft anzusehen wie Kunstblut. Das hat ja immer eine ganz andere Wirkung. Übrigens, die Maschine heißt Rude Goldberg-Maschine.
Ja.
Rube, keine Ahnung, niederländisch? Ich weiß es nicht, ob der Nonsensmaschine stimmt. Es ist eine Nonsensmaschine, geht auch. Also der hat wirklich keinen großen Nutzen, ist aber irgendwie so seltsam komplex. Und so wirkt das am Anfang, der Film. Also vor allem, wenn diese, ja, wie soll ich die beschreiben, diese Fäkalienmenschen kommen. Ich weiß nicht, wie ich die bekannte. Als wenn die so einen Zweck haben. Aber der Zweck ist halt nicht existent. Du denkst die ganze Zeit, ach, dafür machen sie es, aber nö, du kriegst es nicht mit. Unser Protagonist läuft da einfach durch. Was man den Protagonisten nennen kann. Naja. Ja, faszinierender Film, aber ich glaube nicht so ein Film, den ich so einfach ohne Probleme empfehlen kann. Nee.
Das ist halt ein super spezielles Werk. Ich glaube, gerade für Leute, die sehr filminteressiert sind, ist das mal wieder so eine Geschmacksrichtung, die man vorher noch gar nirgendwo hatte. Und ich glaube, man muss halt auch eine perfide Faszination haben für so eine Art Zersetzungsprozess.
Oh ja.
Also es ist ein wirklich durch und durch unangenehmer Film, mit dem man Spaß haben kann, aber gerade so Leute, die vielleicht eher zart beseitet sind und nicht so Spaß auch an Horror oder diese Dystopien haben.
Oder auch einfach Leute, die eine Geschichte erzählt sehen möchten, weil hier wird ja wie gesagt gar nichts erzählt.
Es ist halt ein sehr experimenteller Film.
Genau. Deswegen, aber auf jeden Fall faszinierend, dass der hat es ja sogar teilweise ins Kino geschafft, zwar nur in ausgewählten Kinos. Aber faszinierend, dass der so ein Film teilweise in bestimmten Bereichen dann doch noch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat.
Ja, Mad God könnt ihr eigentlich überall ausleihen. Also YouTube, Apple TV, Amazon ist halt häufig auch mal im Angebot, wenn ihr da mal geschickt seid.
Genau, und
aber selbst für 3,99 würde ich schon sagen, wenn ihr jetzt richtig heiß drauf seid, lohnt er sich.
Ja. Und auf YouTube gibt es ganz viele Leute, die versuchen haben,
diesen Film zu angesehen. Es gibt ja sogar die Kurzfilme, der wurde ja in so einzelnen Parts veröffentlicht, weil der ja auch teilweise, also der hat ja super lange gebraucht. Deswegen,
ja.
Guckt einfach mal den Trailer.
Ja, genau. Faszinierendes Stück Werk. So, jetzt muss ich mir von diesen Ruben Goldberg-Maschinen weg. Weil die sind schon faszinierend, um mal anzuschauen. Jetzt geht's in dem, was du gesehen hast.
Jetzt geht's zum nächsten Meister seines Fass.
Seines Fass voll Bluts.
Seines Fass voll Bluts, Damien Leone. Der sagt euch eigentlich nur unter einem einzigen Werk was. Also er hat auch andere Sachen mitgearbeitet. Aber er ist tatsächlich schlussendlich berühmt geworden durch seine Terrifier-Reihe. Terrifier ist, mittlerweile also schon moderne Kultfigur.
Es ist auf jeden Fall ein Riesenhype. Ich sag mal so, während beim zweiten Terrifier noch so ausgewählte Leute darüber gesprochen haben, ist beim dritten, der jetzt aktuellen, spricht jeder über diesen Film. Wirklich jeder.
Ja, ich war ja noch, also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin einer, der den Film entdeckt hat, aber ich war zumindest noch, bevor der zweite Film rausgekommen ist, so, also ich habe mitbekommen, da kommt ein zweiter Film von was Krassen. Und damals hieß es so Nischen-Horror-Foren, war halt so Terrifier, so das Ding. So, das halt so, da ist halt ein Typ, der hat mit ganz wenig Geld halt diesen Film gemacht und hat dieses ganze Geld auch nur eigentlich in die Zerstörung von Körpern investiert. So, das ist das Einzige. Und dann habe ich halt damals Terrifier 1 angeguckt und das war ein reiner Torture-Porn.
Aber All Hallows Eve hast du nicht geschaut, oder?
Nee.
Das ist dieser Film, mehr oder weniger basiert ja Terrifier da draus. Das ist auch ein anderer Schauspieler für den Clown. Das sind so drei Kurzfilme. Die ersten, oder beide mit Art im Clown. Also drei, ne? Beide, also der erste und der dritte sind mit Art im Clown. Der zweite ist eben mit so einem Alien. Das ist stupid. Der erste ist, also die sind nicht so hart. Die sind gruselig, weil Art ist da auch schon creepy. Sind ein bisschen blutig, aber nicht, die sind eher gruselig. Beschreib sie eher als gruselig und nicht als brutal. Und dann kam irgendwann der Terrifier raus, wo der dann sich dachte, so, ja, okay, lass mal ordentlich metzeln. All Hallows Eve, wie gesagt, das ist nur eine von seinen Kurzfilmen so eine Sammlung gewesen,
ja,
die so lose zusammengebunden sind.
Ja, ich meine, der erste Film hat sich wirklich, der hatte irgendwie $250,000 Budget.
Mhm.
Und hat wirklich, oder hatte er 25.000? Ich weiß gar nicht.
Ja, sagen wir so, der schaut halt scheiße aus, der Film.
Er sieht halt extrem scheiße aus, außer Art. Da wurde Geld, also was heißt Geld reingesteckt, das ist halt ein expressionistischer französischer Clown, also dieses klassische schwarz-weiße Make-up mit dem kleinen Hütchen und diese traurigen Clowns, die man ja kennt. Und dann haben sich halt irgend so eine alte, abgeranzte Lagerhalle, die sie kostenlos bekommen haben, und dann haben sie halt drauf losgemetzelt. Da wurden dann halt Leute bestialisch umgebracht. Und das ist dann halt so ein unfassbarer Erfolg geworden, weil dieser Kontrast aus Art dem Clown, der halt nicht spricht, alles nur über Gestik und Mimik macht, also wie so ein Pantomime, und dieser Brutalität, die er ausstrahlt, dieser komplette Gegensatz, den wir ja auch kennen, aus Stephen Kings S, dieser Clown, der eigentlich ja für was Positives, Glückliches steht. Und gerade dieses Etwas wird dann umgedreht in sowas Perfiden, was halt eben nicht Spaß verbreitet, sondern Schmerzen. Und das hat Terrifier 1 zu so einem Geheimtipp unter Horror-Nerds gemacht und ist dann gerade mit Terrifier 2 so richtig, richtig losgegangen, würde ich sagen.
Ja, und ja, genau. Und unter diesen Gore-Fans. Es gibt ja auch Horror-Film-Fans, die nicht so auf Gore stehen.
Und
also er geht ja schon fast in so eine Torture-Porn-Richtung.
Das ist ja fast schon reiner Torture-Porn. Es gibt im zweiten Teil, gibt es so eine Szene, da Der zweite Teil spielt ja zu Halloween. Und da gibt es so eine Szene, da bricht er bei so einer Frau ein, die auch so Süßigkeiten für Kinder bereitstellt. Und da werden halt Sachen mit Körpern gemacht. Jeder normale Mensch wäre schon 100-mal gestorben.
Die gute Schlafzimmer-Szene.
Ja, die Schlafzimmer-Szene.
Jo, die dauert auch so extrem lang.
Die dauert halt extrem lang und da wird halt immer drauf gehalten und natürlich mal kurz weggefilmt, aber da leben Menschen mit Wunden teilweise über Minuten lang und da ist es halt wirklich, da sitzt jemand hinter, der hat sehr gut Special Effects und Maskenbildning und etc. machen kann und der genau gesagt hat, Drehbuch, scheißegal, die Geschichte, scheißegal im Horrorfilm.
Hauptsache, der hat sich da eigentlich schon einen guten Gedanken bei gemacht. Du, ich mach einen Slasher-Film und ganz ehrlich, die Leute kommen für den Slash.
Ja.
Die wollen halt sehen, wie Leute da, also
und wer alles der erste Terrifier noch so, okay, da ist so ein Mörder-Clown, der bringt halt Leute um. Im zweiten Film merkt man schon, okay, der ist übernatürlich. Das ist ein übernatürliches Wesen und dann kommt auf einmal eine Protagonistin rein, die sozusagen der Schlüssel ist, um das Böse zu besiegen. Also eine der banalsten Geschichten ever. David gegen Goliath nicht, aber Böse gegen Gut. Ganz klassisch. Und ja, ich habe mir jetzt den dritten Teil angesehen und der macht anders als der erste Teil. Okay, da wird auch, gibt es einen gewissen Zusammenhang zwischen natürlich. Aber der dritte Teil haben wir jetzt wieder unsere gleiche Protagonistin, unseren gleichen Antagonistin und Antagonisten plus neue Charaktere kommen halt dazu, die dann wahrscheinlich wieder bestialisch abgeschlachtet werden. Und es ist schon fast erschreckend, wie so Meetings bei denen ablaufen müssen, weil er muss sich ja wirklich hinsetzen und sich dann so 2 Jahre lang denken, okay, ich muss jetzt Brainstorming machen, wie perfide kann ich Leute umbringen? Und da muss man sich halt Gedanken drüber machen, für dich vielleicht, wie sagt man, positiv oder negativ? Du siehst ja immer, wieso sterben keine Kinder? Mit Terrifier 3 kriegst du genau das.
Ja, ich meine, ja, da habe ich schon gehört, aber auch im Off, ne?
Ja, was heißt im Off? Also,
ich will es nicht sehen, aber ich meine, wenn da der krasse Killer um die Ecke kommt und zeigen möchte, wie der krasseste überhaupt ist, dann muss der nicht, darf der nicht irgendwie die Bremse drücken bei einem Kind.
Nee.
Ich will nicht sehen, wie ein Kind stirbt, aber ich will halt sehen, dass der halt brutal ist gegenüber allem und dass der unaufhaltsame Force ist.
Die Eröffnungsszene ist eine glückliche Vorzeigefamilie, amerikanische Vorstadt, Mutter, Vater, Tochter, Sohn und die Tochter hat halt Geräusche auf dem Dach gehört und ja, dann nimmt das Ganze ihren Lauf und der Sohn, der sagt so, ja, Schwester, geh mir nicht auf den Sack, ich will schlafen. Dann kommt der Terrifier rein und hört man Knacks, 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 Knacks. Dann geht er raus zu den Eltern und mittlerweile schleicht die Tochter sich halt hoch zu ihrem Bruder, guckt ins Zimmer und du siehst halt ein Torso, wo alle Arme abgehackt sind. Das ganze Zimmer ist alles voller Blut. Und ja, so eine Art von Brutalität ist da halt. Also der macht halt keine Gefangenen. Ich weiß, für Leute kann das, glaube ich, schon fast unangenehm sein, weil hier ist fast schon so eine Zelebrierung vom Quälen wird hier nach also
ja, teilweise auch wirklich. Ja, also da muss ja aber auch schon bewusst sein, wo du da reingegangen bist. Ne? Also
ja, aber gerade wo der
wenn du den zweiten gesehen hast, da ist er auch komplett. Der geht ja aus dem Raum raus. Du denkst so. Ja, okay, jetzt ist zu Ende. Und dann kommt der wieder mit Bleiche und Salz, nur ja, um nochmal einen Scheiß zu machen. Und denkst du nur so, Alter.
Ja, aber du musst ja wissen, der ist jetzt ja richtig im Mainstream angekommen. Und wenn die ersten noch so Geheimtipps waren und der zweite vielleicht noch so eine Mutprobe, kann ich mir schon vorstellen, dass Leute zum allerersten Mal mit Terrifier mit dem dritten Teil in Berührung kommen. Und also Terrifier ist ein reiner Gore-Film, reiner Torture-Porn und ist sozusagen eine Lobrede an das Quälen von Menschen. Und ja, und für mich ist es halt wirklich einfach die perfide Faszination, okay, was macht er jetzt? Was hat er sich jetzt wieder ausgedacht? Und da liefert der im dritten Teil natürlich auch wieder neue kreative Ansätze, Körper Stück für Stück zu verstümmeln. Aber ich muss auch merken, okay, es hat schon Abnutzungsspuren, weil wenn die Story halt wirklich weiterhin einfach nur so banal im Hintergrund ist und alles diesem Massaker untergeordnet ist, dann hast du genau das Gleiche, was bei Godzilla passiert und sagst, ja, dann zeig mir halt nur Monster. Mhm. Und hier wäre es, zeig mir halt nur Leichenschändung und Mordung. Ja, und jedes Mal, wo dann halt irgendwie so eine künstliche Geschichte, sie hat jetzt halt ein Trauma davon gezogen, unsere Protagonistin, und muss sich vorbereiten und ist jetzt halt bei ihrer Tante, weil ihre Eltern sind ja tot, und ist jetzt bei ihrer Tante und du denkst dir halt so, ja, come on. Also die Schauspieler sind halt auch dermaßen scheiße einfach und die Synchro in Deutsch ist halt auch so dermaßen schlecht, dass sie die
halt ich gehört, denken,
dass zeig mir wieder den Clown, der hält wenigstens die Schnauze und legt los.
ich hab gehört, dass sie gar nicht so schlecht ist.
Also
unsere Protagonistin, die kriegt halt nicht die krassen Momente. Sie kriegt halt
keine Dialoge und keine krassen Momente. Das ist halt das Problem. Also sie ist halt eine gute Protagonistin, so gutes Vehikel. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, also ich würde sagen, bis auf sie sind alles anderes Laiendarsteller. Und sie hat zumindest schon mal eine Schauspielerschule besucht. Ich würde auch nicht sagen, sie kommt nur ansatzweise in irgendeiner Riege von wirklich guten Hollywood-Schauspielern. Aber sie macht das ordentlich, leidet aber einfach darunter, dass das Drehbuch halt absolute Grütze ist. Also wirklich. Das ist halt der größte Schwachpunkt. Wenn es Damien Leone hinkriegt, außerhalb seines, was er halt gut kann, Special Effects und Masken, halt noch halbwegs 3% aufs Drehbuch draufzulegen, dann wird, glaube ich, ein vierter Teil extrem gut noch davon profitieren. Wenn ein vierter Teil genauso wie der zweite und dritte wird, dann leidet er das Gleiche, was alle Fortsetzungen haben. Er muss halt immer krasser werden, aber irgendwann schaffst du es auch nicht mehr. Irgendwann hat es sich auch mal durchgemordet. Er kann jetzt irgendwie noch versuchen, irgendwie Grenzen auszuloten, indem er noch süße kleine Hunde durchsägt und irgendwelche Kinder on-cam komplett durch den Fleisch.
Man, wie gesagt, ich will es nicht sehen, ich will es nur ja, aber wissen, dass er da keinen Stopp vormacht.
Das wäre halt die nächste
Eskalationsstufe. Ja,
was man noch mehr drauflegen könnte, wären halt solche Dinge. Aber ich weiß nicht, ob das noch so viel Mehrwert bringt, anstatt dann wirklich mal hinzugehen und zu sagen, ja, vielleicht kriegen wir wirklich mal einen kreativen Kniff auch im Drehbuch hin. Anstatt, sind halt die Bösen. Und im dritten Teil wird dann auch geklärt, warum er vielleicht ein bisschen übernatürlicher ist. Es wird zwar immer noch nicht, es wird nicht erklärt, warum, aber es gibt eine Begründung.
Ja, also ich sag mal so, wenn sie sich verbessern wollen, dann kriegen wir vielleicht sowas. Meine Vermutung ist, wir kriegen halt irgendwie die Art The Clown Family und dann wird da so ein familiäres Killen raus. Also.
Wie gesagt, ich habe den dritten Teil.
Ohne den jetzt gesehen zu haben.
Den dritten Teil kriegt er Zuwachs, aber ich hatte im dritten Teil auf jeden Fall meinen Spaß. Ich musste teilweise laut lachen. Da sind halt so obskure Sachen dabei. Und ich finde halt, der Schauspieler, der halt den Art verkörpert, macht das so unfassbar gut mit seiner Mimik. Also der könnte halt wirklich einen guten Clown darstellen.
Ich weiß, es gibt da so ein paar Szenen, auch schon im zweiten.
Es ist halt so weird, wenn dann, keine Ahnung, gerade irgendjemand auf einer Studentenverbindung mit einer Kettensäge durchgeschnitten wird, während er noch lebt. Und Art der Clown macht dann so, oh, wein doch nicht, so hier dieses typische.
Ja.
Das ist halt so obskur und das ist halt die Faszination. Deswegen, ich hatte auf jeden Fall Spaß mit Terrifier 3. Ich sehe aber so langsam bröckelt die Fassade. So langsam weiß ich, okay, wenn sie sich jetzt nicht was Neues einfallen lassen, dann weiß ich nicht, ob wir einen vierten Teil bräuchten. Aber für den vierten Teil ist natürlich vorgesorgt. Keine Panik.
Ja, vielleicht wird, wenn er mal so einen Wechsel machen würde. Er muss ja nicht immer nur den Art als Überkiller inszenieren. Er kann auch mal irgendwas, keine Ahnung, wir gehen ins Alien-Genre oder so und inszenieren die Aliens als Überkiller da. Vielleicht ist da eine Möglichkeit.
Ja, einfach mal eine neue Franchise machen. Einfach mal ein bisschen
so auszuprobieren. Genau, oder einfach nur, nicht unbedingt ein Franchise, aber eine neue Idee da reinbringen. Findest du das Marketing? Ist dir das Marketing lieber bei so einem Longlegs oder das Marketing, wie Terrifier das gemacht hat?
Also Longlegs zieht mich halt viel mehr an, weil Longlegs macht so ein Mysterium drum und macht mich halt heiß. Sie zeigen nicht zu viel und machen wirklich geben die mir die Stimmung des Films wieder und das wünsche ich mir ja eigentlich. Ich meine, Terrifier 3 ist vielleicht auch unfair. Longlegs ist ein an sich gekapseltes Einzelwerk.
Ja,
und
ja,
bei Terrifier 3 weiß ich halt, okay, als ich damals den Trailer gesehen habe und man hat den Weihnachtsmann gesehen und er dreht sich um und darunter ist Art und du wusstest, okay, Thematik ist Weihnachten anstatt jetzt Silvester. Silvester. Wie kommen wir immer zu Silvester? Anstatt Halloween.
Was Lust auf Silvester?
Ja, vielleicht habe ich Bock. Schon richtig böllern. Scheiß auf die Umwelt. Nein. Finde ich halt extrem gut. Also ich fand's passend. Ich fand, es passt irgendwie zu so einem Gore-Trash irgendwas. Diese Art von Marketing. Ich glaube, wenn die so ein Marketing gefahren hätten wie ein Longlegs, das passt einfach nicht zu dem Franchise.
Ne, ich meine, das Market, also da wäre die Frage, welches Marketing die lieber ist.
Ich meine, die haben ja auch, glaube ich, in Amerika Kotztüten und so ganz klassisch.
Ja, damals das, in den 80ern das, und 90ern. Meine ich.
Ich finde das halt witzig. Ich weiß gar nicht, bei welchem Film das damals war, wo die so Fake-Schauspielärzte vor die Kinos gestellt haben, falls mal wer einen Herzinfarkt bekommt oder so. Ich finde so ein Quatsch-Marketing ja witzig.
Das ist schon häufiger passiert. Aber ja, also das waren jetzt dieses Jahr so die zwei besonderen Marketing also Schachzüge.
Ja.
Longlegs auch hier nicht so viel, aber in Amerika mehr. Ziemlich interessant, auch mit diesen kurzen Teasern anstatt langen Trailern. Und Art oder hier Terrifier 3 mit dem Medienbericht von Leute sind ohnmächtig geworden, haben sich übergeben, die mussten den Kinosaal verlassen. Weißt du, das ist nicht das erste Mal, dass so ein Marketing gemacht wurde.
Das, glaub ich finde das eigentlich immer ganz witzig. Vor allem, das ist ja genau das, was, also jetzt Terrifier 3 ist ja ab 18, Terrifier 2 ist auch ab 18, aber das ist ja so eine reine Mutprobe unter Jugendlichen. Kommst du ab 16 irgendwie in den Film rein und dann ja, ne?
Ja.
Ja, beide. Also ich musste nicht kotzen und im Kino habe ich auch keinen gesehen, der kotzen musste.
Nee, ich gehe stark davon aus, dass wenn
ich
du...
Ich meine, meine Oma wird komplett am Rad drehen, weil...
Ja, ich genau das, wenn du jetzt so sagst, ey Oma, lass einen schönen Liebes-, einen schönen Weihnachtsfilm gucken,
ja,
die ins Kino mitziehst und auf einmal kommt der Film, ja, dass der dann, die dann nicht so eine gute Zeit hat, verstehe ich vollkommen. Dass die dann Kinosaal wahrscheinlich verlassen wird, verstehe ich komplett. Aber ich meine, wenn du da ihr, warst ja nicht alleine da, wenn du die Begleitung mitnimmst, ihr komplett Bock drauf hat, dann
let's go. Also Tim und ich, wir hatten eine schöne Zeit. Das Witzige ist tatsächlich, es gibt ganz klein bisschen Gesellschaftskritik, so ein bisschen haben sie es reingebracht. Es geht nämlich um True Crime Podcast und die Frage, sollte man das eigentlich feiern? Das ist genau diese Frage. Da gibt es eine Protagonistin, die hat halt einen super bekannten Podcast und sie will die ganze Zeit unsere Protagonisten dazu überreden, doch mal in ihrem Podcast aufzutreten, weil sie ihren Fall schon die ganze Zeit verfolgt und die ganzen Leute wollen ja wissen, was sie jetzt so ist, seitdem das passiert ist und wie sie schläft und wie es so drauf ist.
Okay.
Das ist so dieses Einzige, wo das Drehbuch mal so ein bisschen sich denkt, ja okay, von diesem super flachen Gut gegen Böse irgendwas thematisch reinzubringen. Aber das ist halt super, super belanglos.
Oh. Und jetzt noch eine Frage. Die Badezimmer-Szene, die im dritten Teil ja so der Peak sein soll, extremer als die Schlafzimmer-Szene aus dem
muss ganz kurz Vorgänger? Kurz nach, ach, Badezimmer, okay, das meine ich mit.
Badezimmer-Szene, ja, irgendwo mit einer Kettensäge, glaube ich.
Kettensäge und zwei Protagonisten.
Ja, genau, das ist die Badezimmer-Szene.
Also die ist jetzt, ich würde mal so sagen, auf so einem Niveau von einem, auf so einem Niveau von, was haben wir damals nochmal gesehen mit dem anderen Kettensägen-Typen, der da durch den Bus rennt und dann da alle abschnetzelt.
James Massacre.
Ja, bisschen expliziter. Also das fand ich gar nicht, das fand ich gar nicht die schlimmste Szene. Es gibt am Ende eine Szene, also so das Finale. Das ist an sich gar nicht so brutal, bloß da passiert eine Sache, die ist schon
zynisch.
Da kommen Tiere, werden da eingesetzt und das schon echt widerlich. Also das schon echt widerlich. Ja. Ja, also wenn ihr Bock habt, auf ganz kreative Arten Leute umzubringen, dann schaut doch mal vorbei bei Terrifier 3. Der läuft leider nicht so lange im Kino, also ihr müsstet euch schon beeilen. Aber ja, ihr könnt ja mal gucken. Ansonsten für alle
Ach,
Leute, die
der
ein
wird
bisschen.
wahrscheinlich, genau, der
Wie
wird
bitte?
wahrscheinlich schnell einen Release bekommen. Aber du sagtest, der ist wahrscheinlich
Ja, die
geschnitten.
Kinofassung, also es gibt immer eine gecuttete Version für die Streamer, die meiner Meinung nach auch schon heftig genug ist. Aber die Kinofassung, das ist halt so die Rohfassung von dem Regisseur. Also im Grunde der Director's Cut, den man im Kino gucken kann, den kann man später halt nicht mehr sehen. Ja,
Ja,
dann ist
also
dann halt noch mal ein Arm
den.
mehr, der durchs Bild fliegt und ein Darmstrang mehr, der aus dem Bauch gezogen wird. Wer es braucht. Ich meine, die
Ja, und
Schlafzimmer-Szene
sagen
ist,
wir
glaube ich, so
so,
auch ziemlich gut rübergekommen, was da gezeigt werden sollte.
wahrscheinlich, ich habe viel gesehen. Wahrscheinlich, wenn du die sehen möchtest, zwingend notwendig, dann gibt es wahrscheinlich auch
Es
Wege,
gibt
wie du
Mittel
die
und
zu
Wege
sehen
bestimmt da
bekommst.
draußen.
Ja.
Ich
Ich
glaube, wenn du
meine.
dir die Blu-ray, weiß ich gar nicht, es gibt bestimmt auch Uncut-Versionen dann. Ich weiß bloß, dass du da die volle Version im Kino sehen kannst und die Streamer die nicht anbieten. Vielleicht gibt es irgendwie eine Blu-ray, die du bestellen kannst oder so, aber.
Ja, dann ist halt wahrscheinlich so ein UK-Import oder sowas.
Ja.
Weiß nicht. Wird wahrscheinlich Mittel und Wege gehen, an diesem Part dran zu. Okay, Terrifier 3. Okay, vom
Terrifier
Hirsch.
3. Es soll aber laut ihm einen Film kommen, der Stream heißt. Was auch immer Stream ist.
Stream. So wie
Stream.
Scream,
Ne,
nur
der heißt einfach
Stream.
Stream. Ja. Der soll auch dieses Jahr 2024 rauskommen. Stream.
Okay.
Ist ein Horrorfilm. Vielleicht ist da mal ein neuer Impuls von ihm.
Auch von den Damien, wie
Von
heißt er,
Damien
Damien?
Leone. Zuletzt dreht er die Fortsetzung Terrifier 3. Und den Horrorfilm Stream. Quelle 8. Ich kann gerne mal reingucken. Quelle 8 von bloodydistinguished.com. Fresh looking at new horror movie from the producer of Terrifier. Exclusive.
Sieht so ein bisschen aus wie Squid Game in brutal. Vielleicht ist das auch, was die Leute sehen wollen. Einfach Squid Game in komplett brutal. Ah, vielleicht. Ja. Naja, warten wir, bis er dann einen richtigen Release bekommt. Der sieht aber auch cheap aus.
Der sieht, ja, ist, der arbeitet ja auch mit so günstigen Sachen. Aber na gut.
Ja.
Wir warten mal ab. Keine voruntergehenden Schlüsse. Gut. So, dann schalten wir jetzt mal von den sechsten zurück in den zweiten Gang. Ja, wir sind von der Autobahn runter. Wir beruhigen uns
Genau.
wieder. Wir nehmen den Fuß vom Gaspedal und machen mal wieder was nicht so Hartes. Wir sprechen nämlich
Ja.
über Boku no Hero Academia, The Movie, You Are Next.
Genau, da wollte ich ja mehr oder weniger
Da
rein.
wolltest du rein. Und ich bin der Robin und ich bin auch dabei.
Ja, genau so. Naja, ich habe ja vor kurzem die My Hero Academia Serie komplett durchgeschaut. Ich bin jetzt auf dem aktuellen Stand und ich habe mir gedacht, das macht sehr viel Spaß oder hat mir sehr viel Spaß gemacht, da reinzuschauen. Vielleicht können die Filme dich ja überzeugen, da auch mal wieder reinzuschauen. Also gucken wir mal den Film. Außerdem wollte ich mal gucken, wie wirklich so ein Film funktioniert, wenn du die Serie gesehen hast. Weil ich war ja zweimal mit euch im Kino zu einer Serie, die ich nicht kannte. Oder wo ich die Serie kannte, aber nie gesehen habe. Wollte ich einfach mal da ausprobieren. Ja, also im Film geht es jetzt mehr oder weniger darüber, dass wir, also die spielt zwischen Staffel 5 und 6 oder 6 und 7. Auf jeden Fall ist Japan schon ordentlich kaputt.
Für
Und
alle
da kommen
Leute, die
jetzt.
nicht wissen, bei My Hero Academia, Superhelden,
Ah.
Standard, Shonen Jump, haben wir letzte Folge drüber geredet. Hört es euch nochmal an. Nur um die
Genau,
Leute
vorhin
nochmal
sagt
kurz
was,
abzuholen.
glaube ich. Ja, auf jeden Fall, die Welt ist schon kaputt und jetzt kommt halt jemand, der mehr oder weniger die Welt nochmal tyrannisiert. Und zwar ist halt eher so eine Gruppe von Leuten. Und unsere Protagonisten werden in deren Realm sozusagen reingezogen und versuchen das ja zu verhindern. Dann gibt es halt noch einen neuen Protagonisten, der Hilfe braucht von unserem Protagonisten. Von aus der Anime-Serie. Ja. Und eigentlich wird sonst nur schnell mal ein bisschen gekämpft und dann ist ziemlich schnell auch alle Probleme gelöst. Ich fand ihn jetzt nicht so krass.
Also
mir haben diese Punkte, die die Serie so großartig machen, haben diese Filme nicht übersetzen können.
Also,
aber
ich kann ja mal sagen, von so jemandem, der die erste Staffel gesehen hat und danach nicht weitergeguckt hat, gar nicht, weil ich das schlecht finde, sondern weil ich einfach keine Zeit habe.
Ja, aber und wahrscheinlich, weil auch noch nicht weiter raus war.
Ich habe gerade, als ich tatsächlich erschienen ist, habe ich damals damit angefangen und ja. Ich fand die ein bisschen lasch. Also ich fand zum einen geschichtlich die relativ meh, weil okay, die funktioniert so wie jede längere Anime-Serie. Okay, jetzt kommt die Gruppe von Antagonisten und unsere Protagonisten kämpfen gegen die und am Ende ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Yes. Gleichzeitig fand ich die jetzt animatorisch nicht außergewöhnlich gut. Also ich bin halt, also vielleicht liegt es auch daran, ich bin die One Piece-Filme gewöhnt. Und bei One Piece ist es ja so, deswegen magst du wahrscheinlich auch My Hero Academia wesentlich lieber als One Piece oder gerade auch die Serie bei Netflix fandest du besser. Weil One Piece hat, es gibt ja verschiedene Wege, damit umzugehen. Weil normalerweise zeichnest du ja Mangas und dann basieren darauf die Serie. Und dann Naruto hat zum Beispiel so gemacht, die haben tausende von Fillerfolgen eingebaut, damit die Content haben.
Ja.
One Piece ist ja aber so hingegangen, deswegen ist das ja auch eine der langatmigsten Serien aller Zeiten und deswegen kommt ja eine komplett Neuanimation davon. Also es gibt tatsächlich ein Studio, was nochmal komplett von Anfang an fängt und genau das macht, was ich haben möchte.
Ja.
Die passen das Pacing an, weil eine One Piece-Folge ist gleich ein Manga-Kapitel. Normalerweise ist eine Folge irgendwie 10 Manga-Kapitel. Und das ist das Problem, warum One Piece so langsam ist. Und aber gleichzeitig passiert da halt nicht viel, deswegen musst du nicht viel animieren. Wenn du aber einen One Piece-Film gesehen hast, hast du die gleichen Kämpfe, es gibt ja immer so Recap-Filme, nochmal gesehen, aber viel geiler animiert. Und das hat mir hier irgendwie gefehlt. Also es kann sein, dass die Serie an sich schon gut animiert ist und es einfach nur mal das Gleiche war. Ich hätte mir aber gewünscht, dass hier nochmal so ein bisschen noch ein draufgelegt wurde und vielleicht nochmal ein bisschen mehr Details in den Actionkämpfen oder so. Die Actionkämpfe waren entweder ein bisschen unterwältigend, weil irgendwelche Leute aufeinander geschossen haben, oder so überanimiert, dass einfach das Bild flackert, aber ich die eigentliche Choreografie des Kampfes nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber ein bisschen enttäuscht, nicht, dass ich jetzt sage, das ist ein kompletter Dealbreaker, aber da hätte ich halt mir ein bisschen mehr, ich hätte mir von allen ein bisschen mehr gewünscht. Ein bisschen mehr Story, ein bisschen mehr Animation, vor allem ein bisschen mehr Comedy, weil die Serie mir immer, also vielleicht liegt es auch daran, dass gegen Ende vielleicht alles ein bisschen trostloser war, aber gerade
ja, am Anfang war es auch. Die haben ihre Emo-Phase. Vor allem ist ja, mehr oder weniger die Staffel davor war diese sehr trostlose Geschichte, weil halt Japan mehr oder weniger am Arsch ist.
Ja, und vielleicht auch wieder da, One Piece ist es so, da gibt es natürlich auch immer so dieser Moment, wo da mal Real Talk gesprochen wird. Da ist mal einmal nicht witzig, aber im Grunde, selbst in den allerschlimmsten Momenten, ist sozusagen die Grundprämisse immer mit einem Lächeln auf den Lippen.
Ja.
Und Freundschaft. Go. Und dann hat mich
ja,
hier
gut, das ist halt ja, der das gute hier Schon,
auch oder? So, aber das da war mir vielleicht ein bisschen, die haben sich einfach zu ernst genommen für das, was da passiert. Also ich meine, um kurz die Geschichte zusammenzufassen, Japan Licht und Schutt und Asche, dann kommt da irgendein europäischer Mafia-Clan vorbei, der jetzt der neue Obersuperheld werden will, merkt dann, scheiße, ich habe ja gar nicht die gleichen Ziele wie der Obersuperheld. Ich werde einfach der Superbösewicht. Er schafft eine riesige, fliegende Mega-Raumschiff-Sonde, die auf das Hauptquartier zusteuert. Und jetzt müssen unsere Helden das besiegen, bevor es ankommt.
Ja, so. Also man kann ja eindeutig sagen, dieses Mega-Raumschiff-artige Gebilde ist ja eigentlich nur gemacht worden, damit die in einer anderen Gegend kommen.
Genau, weil da drin macht alles gar keinen Sinn.
Das ja, genau.
Ist kompletter Quatsch, aber dann gleichzeitig bei der Geschichte noch so ernst zu bleiben, finde ich meiner Meinung nach für meinen Geschmack persönlich nicht der richtige Weg. Insgesamt, ich habe mich schon unterhalten gefühlt, aber es gibt bessere Anime-Filme, also das bessere Anime-Filme da draußen gibt, by far, Ghibli zerstört alles, aber es gibt auch bessere Anime-Adaptionen von solchen Serien. Deswegen, ich habe mich unterhalten gefühlt, aber durchschnittlich. Ja. Mehr als Durchschnitt schafft der Film leider nicht. Für mich.
Wie gesagt, mein Problem war auch, der hat nicht unbedingt die, weißt du, My Hero Academia ist einer dieser Animes, wo der Protagonist die langweiligste Person ist. Und irgendwie können sie es nicht sein lassen, den Protagonisten immer weiter in den Vordergrund zu schieben, weil der hat ja auch schon die coolsten Fähigkeiten, aber an sich ist er halt einfach nur der Typ, der wie jeder schon ein Protagonist. Er ist da, um für seine Freunde zu kämpfen und die Welt zu retten. Gut. Mir haben da die großen Momente gefehlt, die Serie sonst hat.
Ja, so leider.
Mehr oder weniger so ein Deus Ex Machina-Moment, wo dann einfach nochmal jemand kommt. Es gibt so eine Szene, aber die ist halt so im Kleinen. So. Ich meine, da kommt ja irgendwann jemand so einfach durch die Wand.
Ja.
Jeder, der den Anime gesehen hat, weiß, von wem ich rede. Du hast nicht weit genug geguckt, damit du den nicht kennen kannst. Also kennst ihn wahrscheinlich nicht. Das ist schon ein Charakter, der sehr beliebt ist. Deswegen ist das ein cooler Moment, wenn der da ist, aber es ist irgendwie nicht so, es hat nicht so einen Impact. Ich bin nicht ganz so happy mit denen. Ich würde ihn jetzt aber auch nicht schlecht nennen, sondern eher so, ja, so Durchschnitt, ne? So, haben wir gesehen. Ich meine, die Zeit ist nicht verschwendet gewesen. Aber den werde ich wahrscheinlich auch so schnell nicht nochmal gucken und ich werde ihn auch relativ schnell vergessen wieder. Leider.
Ja.
Dann lieber die Serie. Die Serie ist auch ein bisschen härter. Ja, ein bisschen saftiger, ein bisschen mehr ziehen die durch. Und kosten auch Momente aus, die sie sich hätte nehmen sollen. Vielleicht liegt es daran, dass halt der Film ist und die Serie hat weitaus mehr Zeit, aber ja. Das zu
My Hero Academia,
Your Next. Genau. Gut, wobei ich den Antagonisten eigentlich ganz die Idee von Antagonisten ganz cool fand, bis du dann herausfindest, woher und wieso und das dann wird es komplett banal. Aber dass der sich von diesem Your Next, was ja ein wichtiger Moment in der Serie ist, angesprochen fühlt und denkt so, ja, ich übernehme, ist eine nette Idee, aber
ja, an sich
cool. Scheiße umgesetzt.
Aber ja, leider halb gar umgesetzt.
Ja, genau. Ja, schade eigentlich. Naja, gut. Okay.
Hast du noch was?
Ich habe noch zwei Sachen.
Hau raus.
Die eine ist Vox Machina Serie. Hat jetzt seine letzte Staffel bekommen. Also ja. Legends of Vox Machina ist sie und basiert ja auf dieses
Critical Role.
Critical Role, genau, die machen so einen D&D-Abend. Das Dungeon Dragons sein. Ich glaube, die haben aber auch ihre
eigenes Universum. Das Critical Role hat so ein eigenes.
Ich glaube, die haben ein eigenes Universum, ja.
Also ein eigenes Universum, was glaube ich aber trotzdem auf D&D fußt. Also die haben das Regelwerk, aber mit einem eigenen Universe. Oder?
Ja, irgendwie so. Ja, ich weiß auch nicht ganz genau. Ich glaube, so funktioniert es. Ist jetzt nicht so, dass ich die immer höre. Ich höre ab und an mal kurz rein. Und ja, die Spieler sind halt Voice Actors, amerikanische Voice Actors. Und jetzt, Amazon hat sich gedacht, so kaufen wir ein und setzen die als Animationsserie um, mit denen halt als Protagonisten, die dann selbst die Geschichten Geschichten wird halt nachanimiert. Ein bisschen gestaucht wahrscheinlich. Wie gesagt, ich kenne die Vorlage so schlecht. Und die hat jetzt ihre dritte und damit letzte Staffel bekommen. Und letztes Mal habe ich ja schon gesagt, so ja, da sterben halt immer, also verständlich, gibt diesen Fake-Death-Moment und dann zum Schluss lebt der wieder. Und dann ist Happy End. Und dann machen die in der letzten Staffel, machen die halt irgendwie so dreimal. Ich kann mir vorstellen, wenn du da über 8-9 Stunden am Abend da sitzt und diese Event machst und das ist so der Climax von dem jeweiligen Abend, dann ist das cool und so und episch. Aber wenn du das in der Serie bringst und dann über 10 Folgen das dreimal passiert, dann sitzt du da auch und denkst so, ja, okay, come on. Ja. Hier ist jetzt ein bisschen reduzierter, hier passiert es nicht mehr in der neuen Staffel. Die ist aber auch nicht mehr so saftig. Ich weiß nicht, die ist jetzt, die erste war ab 18 noch, die ist jetzt ab 16 oder 12. Hier passiert nicht mehr so ganz die Gewalttaten. Aber muss ja auch nicht. Trotzdem, die Geschichte wird jetzt, also die Geschichte ist halt einfach nur der Drache, ist der Superantagonist da. Ja, den bekämpfen sie jetzt.
Ja.
Und das ist es. Wir brauchen natürlich Hilfe dafür, kommen noch mal in so ein paar coolen Gegenden rein. Ist auch cool gezeichnet alles. Macht halt Spaß. Ist einfach safe runtergerockt. Jetzt die neueste Staffel. Ja. Also wer die vorherigen zwei Staffeln gut fand, der wird diese Staffel auch mit.
Sehr gut. Ja, ich habe ja in der ersten, ich habe die erste Staffel ja nur gesehen. Mhm. Ja, bei mir ist es halt, also die war halt ganz nett, aber sie hat halt nicht gereicht, dass ich dran geblieben bin. Ich glaube, gerade Leute, die viel D&D gesehen haben, haben da super viel Spaß, weil diese Faszination davon, okay, jetzt hat der eine 1 gewürfelt, kritischer Misserfolg und so, bringen die, glaube ich, ganz gut rüber. Dieses Feeling einer wirklichen D&D-Kampagne. Aber die Abenteuer an sich waren jetzt für mich nicht, also die Geschichte an sich war jetzt für mich nicht so, die waren mir gerade in Staffel 1 zu sprunghaft, was da zu zusammenhaltslos. Ich habe jetzt nicht so, das ist halt, wenn man eine D&D-Kampagne da spielt, dann entspinnen sich auch Insider und da macht alles total viel Spaß in der Gruppe. Es ist, glaube ich, meiner Meinung nach aber für eine gute dramatische Kurve und für Dingens nicht immer hundertprozentig das Beste. Das soll jetzt keine Kritik sein, die Serie kann unfassbar gut sein, aber es gibt einen Grund, warum Drehbuchautoren nicht so ihre Geschichten schreiben.
Genau.
Und deswegen.
Ja, ich finde, das Konzept ist gut. Wie gesagt, am Anfang ist der noch sehr sprunghaft. Das geht mit Staffel 2 und 3 auf jeden Fall besser. Die Frage ist nur, ob man bis dahin durchhält und ob man vielleicht die ersten Staffeln besser fand, weil die halt noch eine andere Orientierung hatten, weil sie waren mehr Comedy, mehr, guck mal, wir sind super gritty und hart und hier platzen mal Leute der Kopf weg und die Neuen sind halt, ich will nicht sagen geerdet, weil da ja Drachen und so ein Scheiß vorkommt, aber eher geerdeter. Weißt du, da passiert nicht mehr ganz so viel Geckiges, sondern da passiert schon mal schlimme Sachen und die Leute reagieren halt normal da drauf.
Ja.
Also, ja.
Aber gerade für Leute, die da, also gerade so D&D-mäßig unterwegs sind, die haben da, glaube ich, den Spaß ihres Lebens. Ich finde es super cool, dass überhaupt sowas existiert, dass im Grunde eine D&D-Gruppe, die das als auf Twitch livestreamt, so weit kommt, dass da eine Amazon-Serie, eine Comic-Serie drüber existiert, finde ich extrem cool. Deswegen, wer da Bock drauf hat, sollte auf jeden Fall mal reinschauen.
Und 3 Staffeln, ne?
Ja.
Also muss man ja auch erschaffen. Und jetzt ist ja sogar, also die haben ja, also dieses Vox Machina ist ja durch sogar bei denen. Jetzt kommt noch eine andere, ich glaube Legend 8. Ich kenne mich damit nicht aus.
Mighty 9?
Mighty 9? Auch gut, passt. Klingt gut. Mighty 9 kriegt, glaube ich, jetzt auch noch eine Amazon-Staffel oder Serie. Also ich glaube ich habe Spaß dran. Ich werde die Mighty 9 auch schauen, wenn es rauskommen sollte. Kann ich Ihnen empfehlen, der Bock auf so ein Fantasy-Epos hat.
Yes, sehr gut.
Okay, und das Letzte, was ich gesehen habe. Wir sind ja im Warcraft-Kosmos.
Ich war im Warcraft-Kosmos und ich glaube, ich weiß, wo die Reise hingeht.
Ja, genau. Ich habe die Doku gesehen, die, wie heißt sie? Das fantastische Leben von Ibelin? Irgendwie so weit?
Ibelin.
Ja, Ibelin. Das ist auf Netflix eine norwegischer Dokumentarfilm, kann man so sagen. Ist fast so ein bisschen spielfilmartig spielfilmartig ist Blödsinn. Ist eine Dokumentation über einen Jungen, der eine Muskelkrankheit hatte, mit denen der halt immer schwächer wurde und auch bald nicht laufen konnte. Und der ist halt mit 25 schon verstorben. Und die Eltern haben so sein, also die haben immer Sorgen gehabt, dass er halt keine Freunde finden wird und so was. Und nach dem Tod wurden die dann tausendfach von Leuten angeschrieben aus seiner ehemaligen WoW-Gruppe. Genau, und am Anfang ist die Dokumentation so aufgebaut, dass wir halt die Geschichte seines Lebens im Schnelldurchlauf erzählt kriegen von seinem Point of View seines Vaters und seiner Mutter und halt seiner Schwester, also von seiner Familie. Die dann sagen, ja, am Anfang war eigentlich alles okay, der ist halt ein paar Mal häufiger hingeplumpst als Kind, bis dann festgestellt wurde, dass er halt diese Krankheit hatte. Irgendwie Knochen oder Muskel.
Ich kann sagen, jetzt ist Muskeldystrophie des Typs Duchenne.
Ja.
Daran ist er 2014 gestorben, im Alter von 25 Jahren.
Ja, genau, relativ jung. Und dann, also nachdem er dann gestorben ist in der Erzählung seines Vaters, kommen halt diese Nachrichten rein, so einfach per Mail haben die bekommen. Und dann stellt sich wohl heraus, dass der ziemlich viel Zeit verbracht hat in diesem Spiel mit seinen Leuten da. Und ja. Die Chat-Funktion, die wurde wohl von den Leuten, wurden die wohl gespeichert? Lass mich nicht lügen, irgendwie du kannst ja, wenn du im Forum was schreibst, dann bleibt das halt da, wenn du es nicht löscht, händisch.
Ja.
Genau, und diese Chat-Funktion, die haben die teilweise, ja, wie heißt das? Hatten die vorhanden, das waren irgendwie, boah, ich glaube, 24.000 Nachrichten, die er geschrieben hatte. Eine ganze Menge geschrieben. Nur um das war, glaube ich, auf dem Roleplay-Server. Deswegen war das so ein bisschen machbar.
Okay. Ja.
Also für Leute, die ein bisschen mehr da drin sind. Und dann wird das alles mit dieser World of Warcraft, ja, wie heißt das, mit diesem World of Warcraft-Look, aber animiert umgesetzt. Was teilweise ein bisschen weird ist, wenn man es so guckt. Und dann werden halt die Geschichten von den Menschen erzählt, die er beeinflusst hat in World of Warcraft. Die sind vielleicht manchmal ein bisschen, die kannst du ja nicht nachvollziehen, ob das wirklich so ist, weil der hat schon sehr viel Einfluss auf Leben von Leuten gehabt. Also wirklich viel.
Bisschen pietätslos, aber das erinnert mich die ganze Zeit an, es gab mal so einen Kommentar, da ist ein ganzes Meme raus entstanden, da hat jemand geschrieben, so von wegen, ey Leute, ich habe hier die Freundin sowieso, die will wissen, was ich damals gemacht habe. Steht mir mal ein bisschen beiseite. Und dann
hat er geschrieben,
Alter, das ist der Beste, der hat hier gestern eine ganze Klasse vor dem Feuer gerettet. Alter, der hat meine 36 Katzen aus dem Baum geholt, so kompletter Quatsch. Genau. Und dann erinnere mich da ein bisschen dran. So.
Ja, vielleicht ist es so, aber vielleicht hat er auch wirklich geholfen mit den Leuten.
Ja, das ist ja auch, absprechen. Aber das erinnert mich natürlich, also es hört sich ja wie so eine Feelgood-Dokumentation an, auch damals im Stile von Virtual Reality, was wir damals
besprochen haben. Ja, genau in der Richtung geht's. Man muss ein bisschen Kritik anbringen. In der Mitte der Geschichte, er hat zwei Leuten viel geholfen. Ja. Er hat auch eine gute Zeit verbracht mit den Leuten, ne? Die hat er natürlich freundschaftlich auch beeinflusst, aber zwei Leuten hat er viel geholfen. Und danach wird er noch ein bisschen mehr, ne? Dass der ein bisschen toll war später und dann.
Oh Gott. So ein Dark Twist am Ende war das so ein richtiger
Assassin. Nee, war so ein bisschen toll, weil der sich wohl auch nicht. Der ist halt nicht im Voice-Chat mit denen gegangen und sowas. Er braucht lange. Zum Schluss macht er so eine komische Punkte, wo du denkst so, ja, komm zum Punkt. Ja, also eine Stunde 46 dauert die Doku, glaube ich. Die hätte nicht so lange sein müssen. Du hättest 30 Minuten, hättest du safe rausschneiden können, weil er dreht sich dann ziemlich häufig im Kreis, nur um dieselben Sachen zu erzählen. voll, voll okay. Und dann ganz zum Schluss wird nochmal die Beerdigung von ihnen gezeigt. Also die haben mal eine Aufnahme von der Beerdigung gezeigt. Und da spricht der die Gildenleitung von ihnen ist halt da mit 5 anderen von seiner Gilde bei der Beerdigung. Und das schon krass zu sehen. Das ist schon richtig. Da denkst du so, oh, das ist, hat er doch noch sehr viel Einfluss gehabt im Leben. Weil der Vater hatte irgendwie Angst, dass er zu wenig Einfluss im Leben oder nicht die richtigen Erfahrungen macht. Und der Vater ist dann halt mega, mega happy, dass er dann im Internet Freunde gefunden hat und so. Und die sind Norwegen, keine Ahnung, englische Server. Das heißt, er hat Leute aus den Niederlanden, Leute aus England, Leute aus Dänemark. Okay. Kein Deutschen, weil die alle Arschlöcher sind. Nee, ist eine schöne Doku. Wie gesagt, in der Mitte ein bisschen zu lang.
Okay, hört sich aber sehr, sehr schön an.
Ja, die ist so ein bisschen Feelgood.
Feelgood-Doku.
Feelgood, was heißt, der ist halt, es ist traurig, aber auch.
Ja, aber eine lebensbejahende positive. Ja, nicht genau, jetzt hier Cybermobbing und
genau das.
Fall verhandelt, wo er sozusagen in den Suizid getrieben wurde, sondern eher das Gegenteil. Das Internet hat auch positive Sachen, ja. Muss man auch ja gerade in der heutigen Welt muss man das immer mehr nach vorne bringen.
Ja, weil sonst kommen wieder sind viele Leute an, dass wir das Internet einfach abschaffen sollen, wenn da nur Negatives rauskommt. Ja, kommt viel Negatives raus, aber es gibt sowas wie Met in Virtual Reality und diese Doku halt. Und die zeigt halt nochmal, dass das nicht so einfach zu betrachten ist. Es gibt nicht nur Gut und Böse. Auch wenn viel Böses im Internet ist. Naja, ich wollte nur sagen, dass die Doku tatsächlich ganz sehenswert ist. Auch wenn man WoW jetzt nicht kennt. Also WoW ist halt nur der Drive-Punkt. Und die komische Engine, womit diese Animationen gemacht wurden. Was teilweise ein bisschen seltsam ist.
Ja, ich glaube gerade für Leute, die WoW kennen. Also ich glaube für Leute, die WoW nicht kennen, ist das relativ egal.
Ja.
Aber das fantastische Leben des Ibelin könnt ihr, Ibelin, keine Ahnung, könnt ihr gucken auf Netflix.
Genau. Ich kann mal so sagen, es gibt so einen Moment, wo so irgendjemand erzählt, dann konnte ich ihn zum ersten Mal umarmen. Es war zwar nur im Spiel, aber ich konnte ihn zum ersten Mal umarmen. Und denkst du so, in WoW kann man sich umarmen? Moment mal, was? Naja, okay.
Ja, das könnt ihr auf euren toxischen Servern nicht, aber auf den Rollenspielservern geht das.
Ja, ach so, okay. Fuck. Alles falsch.
Hast du schon mal den Russen umarmt, mit dem du zusammen Ki gelaufen bist? Ich glaube nicht.
Gott, zum Glück kann ich den nicht umarmen.
So.
Ja.
Sehr schön. Dann sind wir durch für heute.
Ich habe nichts mehr gesehen.
Sonst. Ich habe auch nichts mehr gesehen. Ich meine, jetzt stehen noch ein paar Sachen an, aber diese Woche werde ich wahrscheinlich ein bisschen noch mit Serien verbringen. Ich meine,
kommt dann ist der Hammer. Immer noch.
Dann Ranman 1,5. Ich meine, es gibt so Filme raus wie Gladiator 2.
Oh, ja.
Ne? Also ein bisschen kommt noch was. Ein paar interessante Sachen. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Ja, und halt auf Netflix am
9. Arcane, Leute. Arcane, unsere Serie 2000, wann war das? 22? 21?
Oh, ist schon her.
Ist schon ewig.
20? Weiß ich gar nicht.
Mal gucken, ob es vielleicht auch dieses Jahr wieder unsere Serie des Jahres wird. Wir werden es herausfinden am 9. Gut. Ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Und ich würde mich freuen, wenn ihr eine nette Bewertung schreiben würdet. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Das Bewertungsportal könnt ihr euch aussuchen. Eine nette Sternebewertung, ein netter Kommentar würde uns sehr weiterhelfen. Ansonsten schaut bei uns auf der Webseite vorbei, www.medienkneipe.de. Da findet ihr alle unsere Social Media Handles und alle Folgen, wo ihr auch einen netten Kommentar hinterlassen könnt. Ich wünsche euch eine angenehme Woche, schaut viele Kinofilme und wir sehen uns dann nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin, tschüssi.
Tschüss.